Hallo Harald, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke für die Möglichkeit, hier da zu sein im Studio.
Thema ist klar, es geht um Kriegsdienstverweigerung und wir fangen auch gleich an. Erste Frage, sind denn schon diese Fragebögen verschickt worden und haben vielleicht auch schon erste Musterungen stattgefunden?
Also Fragebögen sind schon verschickt worden, so ab Mitte des Monats haben wir mitbekommen. Die Musterungen werden wohl erstmal noch nicht stattfinden, denn man muss dazu wissen, dass die Bundeswehr ja die Musterungskapazitäten erst richtig aufbauen muss. Und es ist geplant, so ab Mitte des nächsten Jahres flächendeckend Musterungen zu machen. Also denke ich mal, die Leute, die jetzt einen Fragebogen bekommen haben, werden noch zumindest nicht so bald mit einer Musterung rechnen müssen.
Muss ich denn den Fragebogen ausfüllen?
Man muss ihn ausfüllen als Mann, als Frau nicht. Und das hat einfach den Hintergrund, dass das Grundgesetz für Frauen keine Wehrpflicht vorsieht bisher. Also kann man sie im Prinzip auch nicht dazu verpflichten, diesen Fragebogen auszufüllen. Als Mann, wie gesagt, muss man das schon. Und wenn man es nicht macht oder den Fragebogen nicht vollständig ausfüllt, dann begeht man eine Ordnungswidrigkeit und das kann mit Bußgeld belegt werden. Die Frage wird allerdings sein, wird das mit den Bußgeldern wirklich durchgehend umgesetzt oder lässt man es dabei bewenden, wenn Leute mal keinen Fragebogen zurücksenden?
Und was wird in den Fragebögen abgefragt?
Ja, zunächst mal so Angaben zur Person zum Beispiel, die Körpergröße, das Gewicht, Bildungsabschlüsse. Dann soll man so eine Art von Einschätzung abgeben, wie man die eigene Fitness so beurteilt. Und dann ganz wichtig am Schluss die Frage, ob man denn Interesse an einem Dienst in der Bundeswehr hat. Da gibt es eine Skala von 0 bis 10, die man sozusagen ankreuzen muss oder in die man sich einordnen muss. Und ganz wichtig, alle Leute, die vorhaben zu verweigern, sollten natürlich auf jeden Fall bei der 0 bleiben. Denn selbst wenn man nur 1 anklickt, ist es ja schon so, dass das vielleicht als Interesse an der Bundeswehr, wenn auch klein, aufgefasst werden könnte. Und das könnte dann unter Umständen bei der Verweigerung wieder Schwierigkeiten machen, wenn man also irgendwann mal Interesse für die Bundeswehr bekundet hat.
Und wenn ich jetzt die 0 ankreuze, werde ich dann überhaupt noch zu einer Musterung eingeladen?
Ja, das kann schon passieren. Ich denke mal, man muss berücksichtigen, es ist angekündigt, dass ab Mitte des nächsten Jahres flächendeckend Musterungen stattfinden sollen, vor allem für die Jahrgänge ab 2008. Also wer ab 2008 geboren worden ist als Mann, muss damit rechnen, dass er zur Musterung geholt wird. Bei denjenigen, die vor 2008 geboren sind, ist es eher im Moment unwahrscheinlich, dass sie bald zur Musterung geholt werden oder gebeten werden oder eingeladen werden. Aber es heißt in den einschlägigen Quellen, dass auch geplant ist, frühere Jahrgänge zu mustern. Also da wird man sehen müssen, welchen Ablauf die Bundeswehr sich da so vornimmt, wie die Kapazitäten entwickelt werden und ob dann tatsächlich auch weiter mit anderen Jahrgängen flächendeckend gemustert wird.
Wenn es dann mit der Musterung Mitte nächstes Jahres soweit ist, muss ich dann dorthin oder kann ich da auch fernbleiben der Musterung?
Also einer Musterung kann man im Prinzip nicht fernbleiben. Der Aufforderung muss man auf jeden Fall folgen. Wenn jemand das nicht machen würde, konsequent, gäbe es sogar die Möglichkeit, ihn polizeilich vorzuführen. Soweit, denke ich, sollte man es nicht kommen lassen. Es gibt allerdings, und ich muss auch noch dazu sagen, bei Verweigerern zum Beispiel ist es so, wer jetzt einen Verweigerungsantrag stellt, muss auch damit rechnen, dass er zur Musterung gebeten, eingeladen wird. Es gibt allerdings eine wichtige Ausnahme für Leute, die verweigern, und da geht es auch wieder um die Geburtsjahrgänge. Diese Regelung betrifft alle Leute, die vor 2010 geboren sind. Für die ist eine Kann-Regelung jetzt beschlossen worden, dass sie von der Musterung verschont bleiben können. Aber wie gesagt, es handelt sich um eine Kann-Regelung. Die muss die Bundeswehr nicht anwenden, aber wir haben im Moment so den Eindruck, dass diese Regelung tatsächlich für die Leute, die vor 2010 geboren sind, tatsächlich angewendet wird. Und denen bleibt im Prinzip eine Musterung erspart, wenn die Bundeswehr diese Regelung anwendet.
Mit der Kann-Regelung habe ich nicht ganz verstanden. Warum macht die Bundeswehr das? Weil sie noch nicht so weit ist, bis sie die Strukturen aufgebaut hat?
Also das hat sicherlich den Hintergrund, das kann man auch in den Begründungen für das Gesetz nachlesen, das hat einfach den Hintergrund, dass eben die Musterungskapazitäten bei der Bundeswehr erst wieder aufgebaut werden müssen. Man muss dazu wissen, nach der Aussetzung der Wehrpflicht sind diese ganzen Einrichtungen, mit denen man Musterungen durchführen kann, ja alle abgebaut worden. Es gibt keine Kreiswehrersatzämter mehr, so wie früher, wo die Musterungen stattgefunden haben. Da hat man sich wohl ganz pragmatisch überlegt, wir wollen jetzt erstmal die Leute mustern, die noch zu den jüngeren Jahrgängen gehören. Und für die Älteren, naja, da haben wir einfach noch nicht genügend Kapazitäten. Also nehmen wir die erst einmal aus der Musterung raus.
Was passiert denn während der Musterung?
Da gibt es eine körperliche Untersuchung. Also so wie wenn man jetzt zu seinem Hausarzt geht und so einen Check machen lässt. Es findet eine Anamnese statt, also das heißt, eine Krankengeschichte, sofern es denn eine gibt, wird abgefragt, ob man bestimmte Krankheiten hatte. Dann gibt es einen Hör- und Sehtest, eine Urinprobe und, soweit wir wissen, jetzt keine Blutuntersuchung. Das gehört ja bei den ärztlichen Untersuchungen sonst meistens dazu. Dauern tut das Ganze, haben wir jetzt von Betroffenen gehört, ungefähr eine halbe Stunde.
Jetzt habe ich den Medien entnommen, ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitung das gestanden hat, dass auch persönliche und charakterliche Eignung getestet wird. So hat das Verteidigungsministerium das mitgeteilt. Wie soll denn sowas ausschauen?
Ja, das ist in der Tat die Frage, wie das genau ausschauen soll. Da haben wir auch noch keine genauen Informationen. Wir haben ja auch noch praktisch kaum Erfahrungen mit flächendeckenden Musterungen wieder. Also ich kann da nur eine Vermutung anstellen, dass diese Untersuchungen oder diese Tests in etwa so ablaufen, vielleicht wie bei Leuten, die sich jetzt als Freiwillige bei der Bundeswehr bewerben. Die müssen ja dann ein sogenanntes Assessment durchgehen. Da gibt es verschiedene Tests, auch psychologische. Allerdings, wenn ich mir überlege, ich habe vorhin gesagt, die Musterung dauert vielleicht eine halbe Stunde, dann denke ich mal, sind da die Möglichkeiten auch sehr begrenzt, irgendwas wirklich abzutesten. Aber belastbare Informationen zu dem Punkt habe ich leider nicht.
Wenn man dann bei der Musterung als wehrdiensttauglich beurteilt wird, was heißt es? Heißt es dann, dass man in die Bundeswehr muss, wenn man nicht verweigert?
Also im Moment heißt es auf keinen Fall, dass man schon zur Bundeswehr muss, weil es ja noch keine Wehrpflicht gibt. Also diese Musterungen, die da geplant sind, die sind vor allem dazu gedacht, einen Überblick zu bekommen für die Bundeswehr, welches Potenzial an Wehrpflichtigen gibt es denn? Welche Leute stehen da vielleicht zur Verfügung? Und da konzentriert man sich eben im Moment auch auf diejenigen, die noch jünger sind, also ab Jahrgang 2008. Das ist also der Hintergrund, warum man diese Musterungen flächendeckend macht, obwohl im Moment noch keine Wehrpflicht ist und es auch nicht wirklich absehbar ist, wann sie kommt oder ob sie kommt. Also im Moment keine Pflicht, jetzt zur Bundeswehr zu gehen. Aber wenn natürlich eine Wehrpflicht wieder eingeführt würde, dann müssten natürlich alle, die tauglich gemustert sind, tendenziell auch damit rechnen, einberufen zu werden.
Aber es gibt ja diese sogenannte Bedarfswehrpflicht. Die müsste dann nochmal eigens, aber das ist ja schon angekündigt worden, eigens vom Gesetzgeber beschlossen werden. Wenn sich nicht genug Freiwillige melden, wird eine Bedarfswehrpflicht, ich weiß gar nicht, warum das nicht nur Wehrpflicht heißt, sondern noch extra Bedarfswehrpflicht, macht ja keinen Sinn. Aber vielleicht, das heißt ja dann ist es soweit, man hat nicht genug Leute, aus welchen Gründen auch immer, und dann wird eingezogen.
Ja, also das mit der Bedarfswehrpflicht muss man wahrscheinlich wirklich erklären. Das ist auch ein etwas komischer Begriff, der sich sicherlich nicht erstmal vermittelt. Aber gemeint ist damit im Prinzip, dass die Lücke zwischen dem, was an Freiwilligen zur Verfügung steht, und dem Bedarf der Bundeswehr irgendwie ausgeglichen werden muss. Also das heißt, eben wie du vorhin gesagt hast, wenn nicht genügend Leute sich freiwillig melden, die Bundeswehr aber mehr Bedarf hat, dann muss diese Lücke irgendwie ausgefüllt werden. Wie sie denn jetzt genau ausgefüllt werden soll, ist leider auch nicht so richtig klar. Also man hat zwar dieses sogenannte Wehrdienstmodernisierungsgesetz beschlossen im letzten Dezember, aber manches oder vieles ist dabei auch unbestimmt geblieben. Und zum Beispiel eben, wie man jetzt genau diese Bedarfswehrpflicht ausgestalten will. Da gibt es verschiedene Überlegungen dazu. Ich sage mal eine, den Militärs wäre es natürlich am liebsten, wenn sie die am geeignetsten, die fittesten und die motiviertesten einberufen könnte. Und es könnte jetzt sein, dass man irgendein Verfahren schafft, mit dem genau solche Leute einberufen werden. Das würde aber heißen zum Beispiel, dass eben nicht alle, die tauglich gemustert sind, auch wirklich einberufen werden. Aber eben nochmal, was da passieren wird, steht noch in den Sternen.
Und die Bundeswehr möchte ja, oder die Bundesregierung möchte ja Rekruten freiwillig gewinnen erstmal, und da hat man gewisse Anreize geschaffen, finanzieller Seite vor allen Dingen. Was sind denn das für Anreize?
Die Anreize finanzieller Art sind, dass den Leuten, die sich da melden für die Bundeswehr, 2600 Euro brutto im Monat als Gehalt angeboten werden. Das ist eine Menge Geld, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit den Einkünften, die jetzt auszubildende Lehrlinge beispielsweise haben, die verdienen in der Regel deutlich weniger. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das für manche Leute tatsächlich ein attraktives Angebot ist. Und dann gibt es noch so Zuckerl in Anführungszeichen, zum Beispiel, dass für Leute, die sich für mindestens 12 Monate verpflichten, dann ein Zuschuss zum Führerschein gezahlt wird. Das wären dann bis zu 3.500 Euro. Das sind ganz ordentliche Beträge. Aber man wird natürlich abwarten müssen, ob diese Vergünstigungen, dieses Gehalt, was da angeboten wird, ob das wirklich ausreicht, genügend Leute zu motivieren.
Wenn jetzt die Wehrpflicht oder diese sogenannte Bedarfswehrpflicht doch eingeführt wird, weiß man denn schon, wie lange die gehen soll?
Also es ist im Moment die Rede davon, dass die Wehrpflicht mindestens 6 Monate dauern soll. Es ist allerdings auch klar, wenn man jetzt mal vom Interesse der Militärs ausgeht, dass das eine sehr kurze Zeit ist. Also die Militärs haben eigentlich ein Interesse daran, Leute für längere Zeit zu gewinnen. Aber ja, da ist auch zu berücksichtigen, wie die Diskussion gelaufen ist vor dieser Beschlussfassung des Gesetzes, was ich vorhin erwähnt habe. Da hat es nämlich immer geheißen, ja, wir erwarten uns, wenn wir jetzt da den Wehrdienst attraktiver machen, dass dann Leute sich auch länger verpflichten als die 6 Monate. Ich denke, das ist die Spekulation, die dahinter steht. Also wir holen die Leute mal für 6 Monate und dann entscheiden sie sich vielleicht auch, noch ein bisschen länger zu dienen.
Okay, jetzt kommen wir mal zum Thema Kriegsdienstverweigerung. Nach Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes darf niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Bedeutet das für diejenigen, die verweigern werden, wenn es denn so kommt mit der Wehrpflicht, dass automatisch sie dann Zivildienst machen müssen?
Also da ist es zunächst einmal ähnlich, wie ich vorhin in Sachen Wehrpflicht oder Musterung gesagt habe. Wir haben im Moment noch keine Wehrpflicht. Das heißt auch, wer jetzt verweigert, wer die Wehrpflicht oder den Kriegsdienst verweigert, ist auch erstmal nicht dienstpflichtig in Sachen Zivildienst. Andersrum, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, dann gibt es auch eine Zivildienstpflicht, das ist auch schon klar festgelegt. Dann ja, hängt es natürlich auch wieder vom Einzelfall ab, vielleicht, ob jemand dann auch tatsächlich eingezogen wird. Also wir haben jetzt vorher zum Beispiel über diese Bedarfswehrpflicht geredet. Wenn da nur ein Teil der Wehrpflichtigen tatsächlich zum Bund eingezogen wird, dann müsste man ja aus Gerechtigkeitsgründen zumindest überlegen, zieht man dann auch alle, die verweigert haben und zivildienstfähig sind, zieht man die auch wirklich ein? Ich würde das als große Ungerechtigkeit betrachten, wenn die Einberufungsquote beim Zivildienst deutlich höher wäre als bei der Bundeswehr. In der Vergangenheit hatten wir sowas allerdings schon, also das könnte in der Tat so kommen. Aber auch da ist es wieder so, dass, wie bei vielen Fragen, dass ich sagen muss, vieles wird die zukünftige Entwicklung erst zeigen.
Okay, also es ist noch vieles, vieles ungeklärt, was ich da jetzt raushöre. Was empfiehlst du denn jetzt jungen Menschen, die auch zu dir in die Beratung kommen und die nicht Kriegsdienst leisten wollen? Vielleicht habe ich noch gar keinen Fragebogen bekommen. Soll ich jetzt schon verweigern oder soll ich erst warten, bis der Fragebogen kommt oder nach der Musterung oder wie verhält sich das?
Also einen Verweigerungsantrag zu stellen ist jederzeit möglich. Sobald man 17,5 Jahre alt ist, kann man ihn entstellen, egal ob man einen Fragebogen bekommen hat oder eine Ankündigung zur Musterung oder die Musterung schon gewesen ist. Jederzeit ist der Verweigerungsantrag möglich und da ist es dann halt so, dass man sich natürlich dann, wenn man diesen Schritt macht, darauf einstellen muss, dass man sich auf den Weg des Verweigerungsverfahrens dann begibt. Das heißt, man muss die entsprechenden Unterlagen einreichen. Und da empfehlen wir natürlich dann auch, sich auf jeden Fall mal die nötigen Informationen zu holen. Da gibt es viele im Netz, auch bei uns zum Beispiel, bei der Deutschen Friedensgesellschaft. Und sich dann auch beraten zu lassen. Auf das Beraten kommen wir vielleicht auch noch.
Was empfiehlst du denn? Soll man gleich verweigern oder soll man hoffen, dass man vielleicht übersehen wird und nicht an die Reihe kommt und sowas überhaupt nie machen muss?
Also für Leute zum Beispiel, die jetzt zu den etwas älteren Anführungszeichen Jahrgängen gehören, die sagen wir mal vor 2010 geboren sind, da ist es so, die können sich dann vielleicht schon überlegen, ob sie wirklich schon schnell verweigern müssen. Bei allen anderen würde ich sagen, naja, sie sollten das schon sich ganz ernsthaft überlegen. Und es gibt eine Geschichte, auf die ich einfach immer hinweisen muss, obwohl ich jetzt keine Angst verbreiten will oder Panik verbreiten will. Aber es ist so, rein rechtlich, dass wenn man einen Verweigerungsantrag stellt, dann hat der sogenannte aufschiebende Wirkung. Das heißt, man kann dann erstmal nicht zur Bundeswehr einberufen werden, bevor nicht über den Antrag entschieden ist. Aber das Aber bedeutet oder betrifft jetzt diese Geschichte mit dem berühmten Spannungs- oder Verteidigungsfall. Wenn der Bundestag den ausruft, dann fällt diese aufschiebende Wirkung weg. Das heißt, wenn ich dann einen Verweigerungsantrag stelle, aber der Verteidigungsfall ist ausgerufen, dann kann ich zur Bundeswehr einberufen werden, obwohl ich den Verweigerungsantrag gestellt habe und noch nicht darüber entschieden ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Verteidigungsfall oder Spannungsfall ausgerufen wird. Aber ich erinnere daran, dass zum Beispiel ein prominenter CDU-Politiker vor kurzem noch gesagt hat, ja, angesichts dieser Drohnenangriffe, die wir haben, sollten wir doch den Spannungsfall ausrufen. Und das würde dann bedeuten für die Verweigerer, ja, sie haben keine Schutzwirkung mehr erstmal.
Ende der 80er Jahre musste ich ausführlich schriftlich erklären, warum ich den Kriegsdienst verweigere. Jahre zuvor, ich weiß nicht, wann das begonnen hat und aufgehört hat, wurden potenzielle Kriegsdienstverweigerer sogar noch mündlich befragt. Wie muss denn eine Verweigerung heute aussehen? An wen schicke ich denn ein Schreiben überhaupt? Reicht vielleicht heutzutage der Hinweis auf Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz, dass ich den Kriegsdienst an der Waffe nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann? Wie ist da der Stand der Dinge?
Also der Hinweis auf den Artikel 4 Absatz 3, in dem das Kriegsdienstverweigerungsrecht garantiert ist, der alleine reicht nicht. Das ist dann der eigentliche Antrag. Das heißt, ich muss so ein Blatt schreiben, wo ich schreibe, ich berufe mich hiermit auf Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz und verweigere den Kriegsdienst mit der Waffe, Punkt, unterschrieben. Das ist der eigentliche Antrag. Dann ist noch notwendig ein tabellarischer Lebenslauf und eine schriftliche, persönliche, ausführliche Begründung dieses Antrags. In dieser Begründung müssen dann die Gewissensgründe erläutert werden, warum man jetzt den Kriegsdienst verweigert. Weil man beruft sich ja auf diesen Artikel, wo es heißt, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Deswegen diese Geschichte mit den Gewissensgründen. Auch da nochmal der Hinweis, es ist wichtig, sich da vielleicht Beratung zu holen, weil diese Begründungen ja vielleicht nicht so ganz einfach zu formulieren sind. Es ist kein Hexenwerk, aber es ist auch nicht ganz einfach. Und für diesen Fall vor allem bieten wir jetzt als Deutsche Friedensgesellschaft an, dass wir Begründungsentwürfe durchlesen, schauen, gibt es da Schwachstellen, gibt es da irgendwo Widersprüche, was kann man besser formulieren und diese Beurteilungen sozusagen zurücksenden an die Antragsteller.
Du hast mir ja letzte Woche, als wir darüber gesprochen haben, erzählt, dass du ja noch mündlich befragt wurdest. Weißt du noch so, wie deine Begründung ungefähr ausgesehen hat? Und wie war das überhaupt, vor so einem, ich sag's jetzt mal, Tribunal zu stehen und befragt zu werden? Und wer hat dir da zugehört?
Also das war sicherlich eine ganz eigene Veranstaltung. Das muss man sich so vorstellen, dass dieser Prüfungsausschuss aus 3 Leuten bestand. Der Vorsitzende kam von der Bundeswehrverwaltung. Das war schon mal ein grundsätzliches Problem, denn der war ja eigentlich Partei. Dann saßen da noch 2 Beisitzer oder Beisitzerinnen. Die haben sich aber bei mir und auch, denke ich, in anderen Verhandlungen war unsere Erfahrung selten eingemischt. Und dann wurde man da befragt zu allen möglichen Sachen. Da kamen dann zum Beispiel auch diese berühmten Konfliktfragen. Also sie sind in einer Stadt, sitzen an einer Flak. Es nähert sich ein Bomber, der will eine Bombe abwerfen über dieser Stadt. Sie haben also die Möglichkeit, ihn abzuschießen. Was tun Sie? Also so berühmte Fragen, wo man eigentlich nur in die Enge getrieben sich fühlen konnte. Im Prinzip konnte man nichts anderes sagen als, ich werde mein Gewissen auf jeden Fall belasten. Wenn ich den Bomber abschieße, habe ich die Piloten oder die Besatzung getötet. Wenn ich ihn nicht abschieße, wirft er die Bombe ab und es sterben vielleicht Tausende von Leuten. Also eine im Grunde nicht auflösbare Situation. Aber das waren so Geschichten, mit denen wurde man damals traktiert. Und bei mir war es so, ich wurde in der ersten Instanz dann tatsächlich abgelehnt und habe dann Widerspruch eingelegt, bin dann in der zweiten Instanz anerkannt worden. Und weil du gefragt hast, welche Motivation hatte ich oder welche Begründung. Also ich habe damals so sinngemäß geschrieben, Krieg ist die organisierte Verletzung des Gebots, du sollst nicht töten. Und ich kann mein Gewissen nicht dadurch entlasten, dass ich sage, ich schiebe die Verantwortung auf den Staat ab. Also jetzt mal ganz kurz und grob gesagt.
Okay, und wer jetzt von dir oder überhaupt von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinte Kriegsdienstgegner in München Beratung haben will, der kann sich an euch wenden, der bekommt einen Termin. Wie geht man da am besten vor, um von euch die nötigen Informationen für eine Verweigerung zu bekommen?
Also das mit dem Termin muss ich relativieren, weil das könnte den Eindruck erwecken, wir hätten noch so eine Beratung wie früher, dass man da ins Büro kommen kann und seine Fragen loswerden, ist im Moment nicht möglich, wird von den Leuten auch gar nicht nachgefragt, sondern das Einfachste und Beste ist, auf unsere Seite schauen, also auf die Seite der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, Bayern. Und da kann man dann zum Beispiel eine Mailadresse finden, an die man seine Anfragen richten kann. Und dann gibt es per Mail von uns eine Antwort auf die Anfrage oder eben auch, wenn jemand schon eine Begründung formuliert hat, auch dann eine Einschätzung zur Begründung.